Ja, und Jesus ist im Herzen dann schon ein guter Platz zum zur Ruhe kommen und zum Sattwerden auch. Das war am letzten Sonntagsthema, wo Caro gepredigt hat. Da ging es darum, Gott will uns satt machen durch sein Wort. Gott will uns satt machen durch seine Begegnung mit ihm. Gott will uns eine Fülle geben in unserem Innern, die überfließt. Das ist das Ziel von Gott. Ich weiß nicht, wie ging es euch die Woche? Wer hat sich so richtig satt gegessen die Woche? Und hat gemerkt, wow, da ist richtig Fülle da in Gott. Das ist gut. War da irgendjemand unter euch, dem es so ging, dass er wirklich gemerkt hat, okay, da ist was, das macht mich satt? Oder war das so eine Diätwoche bei euch und alles ist zäh und irgendwie mager, fettarm, kratzig, dass im Hals stecken bleibt? Ich habe nichts so Fertiges mitgebracht. Es ist nicht heute so, wie manchmal eine Predigt ist, so, da kommt ihr in ein Restaurant und da gibt es ein fertiges Menü, das ihr aufgetischt kriegt. Ich denke eher, dass es was in Richtung von einem Kochkurs wird vielleicht. Wo alles erstmal unfertig da liegt und jeder irgendwo selber gucken muss, okay, wo ist mein Part da drin, was kann ich da anpacken, was, und ihr in Austausch mit Gott seid, was er euch sagen möchte. Und wir einfach gemeinsam danach suchen und einfach mal gemeinsam uns an eine Stelle angucken und gucken, was können die denn in unser Leben reinsprechen, was können die uns sagen wollen. Und also wenn das ein normales Essen wäre, dann wäre das was äußerst Fragwürdiges. Ich kaue auf der Stelle jetzt schon sicher 2 Monate lang beinahe jeden Tag rum und lese es und es schmeckt immer noch gut. Und es ist so ein Reichtum drin, so eine Schönheit drin, die ich einfach sehe und so eine Ermutigung, die von mich rauskommt. Manchmal ist es gut, und in riesige Abschnitte in der Bibel durchzulesen, einfach mal und so ein bisschen Überblick aufs Gesamte zu kriegen. Aber hier, das ist so eine Stelle, bei der hänge ich schon, weiß ich wie lange dran und lese es immer wieder und es spricht zu mir, es ermutigt mich und beides kann richtig sein. Manchmal reicht ein Vers für einen Tag, für eine Woche, für ein Jahr sogar vielleicht. Aber wenn der wirklich im Herz ankommt, das ist richtig, das ist das Evangelium, die Botschaft von Gott, der euch errettet, dann bringt es vielleicht mehr, als die ganze Bibel im Jahr durchgelesen zu haben. Und machen wir vielleicht auch die ganze Bibel im Jahr dran oder 3-mal die ganze Bibel. Oder es dauert eigentlich gar nicht so lange, die Bibel einmal durchzulesen. So auf 70 Stunden bin ich mal gekommen, nach meiner Rechnung. Also in einer Woche schaffbar. Ich lese jetzt erstmal den Abschnitt vor, und zwar im 1. Petrusbrief, Vers 3 bis Vers 9. Erster Petrus 1, Vers 3 bis Vers 9. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet, zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchung betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Das ist das Ziel, das Gott verfolgt, wie es im letzten Vers heißt, die Rettung der Seelen. Gott will nicht, dass Leben im Tod endet. Gott hat für das Leben von jedem Mensch was Ewiges vorbereitet. Eine ewige Gemeinschaft bei ihm. Das ist das Ziel, das Gott mit jedem einzelnen Mensch verfolgt. Und genau darum geht es in dem Abschnitt drin. Wie das denn zustande kommt, wie das passiert. Erstmal ist eine Aufforderung, Gott zu loben, anzubeten, weil er gleich was ganz Wunderbares beschreibt. Also da wird gleich was beschrieben, mal vom Anfang ab, wo es wert ist, Gott anzubeten dafür, was er da macht, was er da schenkt. Und zwar, weil er nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Hier steht von einer Wiedergeburt und genau das passiert, sobald ein Mensch seinen Glauben auf Jesus richtet, dass er sieht, okay, ich bin selber nicht perfekt, ich bin selber nicht vollkommen vor einem heiligen Gott. Ich setze mein Vertrauen auf Jesus, der am Kreuz gestorben ist, der meine Schuld getragen hat. Ich weiß, okay, ich schaffe das selber nicht. Ich setze mein Vertrauen auf ihn. Genau da passiert es, die Wiedergeburt, dass plötzlich was Neues entsteht. Neues Leben in dich reingelegt wird, und zwar ein Leben, das nie enden wird. Das für immer in der Gemeinschaft mit Gott weiterleben wird. Die Rettung deiner Seele, die hier beschrieben wird. Und das Ganze, das er Jesus geschickt hat, das macht Gott nur aus seiner Barmherzigkeit. Da kommt Herz drin vor, das ist nicht für ihn irgendwie so ein Nebending, sondern das ist für ihn ein Herzensanliegen, Menschen zu retten. Er hat Menschen geschaffen, um mit ihnen in Beziehung zu leben, in Gemeinschaft zu leben, auf Augenhöhe mit ihnen austauschen zu können, reden zu können. Und das ist das Ziel, das Gott weiterhin verfolgt. Und deswegen hat er Jesus geschickt, weil er mit jedem einzelnen Menschen in Freundschaft leben möchte. Aus Barmherzigkeit. Nicht, dass wir es verdient hätten, wir Menschen, aber es ist sein Wunsch, es ist das, was aus seinem Herzen kommt. Es ist eine Herzenssache für ihn, die Rettungsaktion, die er macht. Und er hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Also erstmal, wenn ich zu Jesus komme und die Rettung annehme, ich sehe da vielleicht erstmal gar nichts Sichtbares. Aber da ist im Unsichtbaren was passiert. Und zwar, er legt eine lebendige Hoffnung in mein Herz rein. Und vielleicht glaubst du noch nicht an Jesus als deiner Retter. Dann will er dir genau die lebendige Hoffnung in dein Herz reingeben. Aber vielleicht glaubst du an Jesus, aber irgendwie, das sagt dir nichts. Die Hoffnung, die lebt irgendwie gar nicht. Denkst du, ja, irgendwie, da gibt es schon was. Aber das ist nichts Lebendiges, das ist nichts, auf das du dich freust. Dann schnapp dir doch so einen Text wie den. Es gibt verschiedene, wo Ähnliches so beschrieben wird in der Bibel. Schnapp dir den, kauder den durch und guck, dass da mal ein bisschen Hoffnung in dein Herz reinkommt. Ohne Hoffnung ist das Leben hier auf der Welt ziemlich öde und ziemlich traurig. Und zu der lebendigen Hoffnung sind wir wiedergeboren worden durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Also weil Jesus auferstanden ist. Schau mal am Kreuz, da sagst du eigentlich, wenn du ans Kreuz kommst, die Vergebung von Jesus annimmst, sagst du, eigentlich gehöre ich dahin. Du beurteilst dich eigentlich selber, dass du schuld wärst. Dass du nicht perfekt bist, dass du nicht gerecht bist. Das beurteilst du, wenn du zum Kreuz kommst, sagst, nein, eigentlich bin ich der Verbrecher, der hier hingehört. Eigentlich bin ich der, der nicht perfekt ist. Aber er, der perfekt ist, für mich gestorben. Aber er blieb nicht tot, er ist auferstanden und mit seiner Auferstehung drin. Mit der, heißt es hier, schau, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten wirst du wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Dann in Vers 4 weiter, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Da schreibt der Petrus, von was das Gott vorbereitet hat, ein Erbteil, das dir zusteht, das Gott für dich vorgesehen hat, das er dir geschenkt hat. Und das ist was, das dir kein Mensch wegnehmen kann. Da wird es keine Streitigkeit mit Geschwistern geben. Am Ende wirst du abgezogen und kriegst nichts. Das nimmt dir niemand weg. Das hat Gott dir versprochen. Das ist unvergänglich, unverwelklich. Vollkommen rein. Was vollkommen Gutes. Nicht ein Erbe, wo noch ein Haufen Schulden dranhängen oder sonst irgendwas Übles. Oder wo du erstmal entrümpeln musst, nachdem du es geerbt hast. Sondern was Wunderbares, was Wunderschönes. Und dann kommt Vers 5, da wird die Zeit überbrückt, weil, schau, am Ende heißt es, das Ziel ist die Errettung von euren Seelen. Hier in den Versen, die wir jetzt gelesen haben, der Anfang hier heißt die Wiedergeburt, da ist was Neues entstanden. Und jetzt der Vers 5, der beschreibt die Zwischenzeit, die in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt wird, zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Ja, schau, da schreibt er von der Kraft Gottes, in der ihr durch Glauben bewahrt werdet, indem ihr jetzt dann glaubt, okay, Mann, der Tag, das sieht heute echt alles mies aus, aber ich glaube dann, dass die Kraft Gottes größer ist als die Herausforderung von dem Tag heute. Ich vertraue da drauf, ich halte mich da dran fest. Und du gehst auch durch den Tag, der ganz übel aussah. Und du wirst merken am Ende, okay, es war schaffbar, die Kraft Gottes funktioniert immer noch. Die Kraft Gottes, die ist da, die ist vorhanden, aber du kannst nichts mit der anfangen. Das ist wie so ein riesen Koffer, ein schwerer Koffer, der aber keinen Griff hat. Du kriegst den nicht getragen, du kannst damit nichts anfangen. Aber dein Glaube ist wie der Koffergriff, der da plötzlich dran wächst. Plötzlich hat der Koffer einen Griff, du kannst ihn anpacken, du kannst ihn mitnehmen. Und so ist es mit den Verheißungen von Gott. Gott verspricht so viele gute Sachen über das Leben von jedem Einzelnen. Er verspricht die Rettung in Jesus. Aber erst dadurch, dass du daran glaubst, passiert da was in dir drin. Erst da verbindet sich das. Erst da wird es zu deinem, zu dem, an dem du dich festhalten kannst. Der Glaube, der lässt einen Griff an dem Koffer von Gottes Verheißungen wachsen. In Vers 6 geht es weiter. Darin jubelt ihr. Und ich wünsche mir das mehr für mich selber. Weil schau, wenn ich mir das hier anschaue und wenn ich mir das studiere, dann merke ich, wow, das ist sowas Herrliches, sowas Geniales. Aber dann laufe ich doch mal in den Alltag und ich denke mir so, glaube ich das eigentlich wirklich? Und ich wünsche mir das, dass das viel mehr in meinem Herz ankommt, dass es wirklich eine Realität ist und nicht irgendwie noch was, ja, das habe ich mal gehört und natürlich stimmt, das ist logisch, sondern das wirklich was mit meinem Herz macht, dass ich anfange zu jubeln oder mich zu freuen darüber. Das wünsche ich mir so viel mehr. Und hier wird das Jubeln noch in ganz interessanten Kontext gestellt. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchung betrübt worden seid. Da ist irgendwelche Versuchung, irgendwelche Angebote, die du da bekommst. Ach komm, lass es mit dem Gott, das ist doch alles zu was auch immer. Oder die ganzen Sorgen vom Alltag, die dich danach schreien, dich ihnen voll und ganz zuzuwenden und Gott zu vergessen. Und was auch immer noch passieren kann an Versuchungen. Oder irgendwelche Gedanken, die dich total ablenken. Irgendwelche Süchte vielleicht, die dich in ihren Bann ziehen möchten. Und hier, das wird als betrübt worden. Also schon war es das irgendwie belastet, dass euch schon nahe geht, die Versuchung. Das ist jetzt nicht nur so ein Ding, wo, ach, juckt mich nicht, interessiert mich nichts. Nee, schon war es das echt was macht mit euch, mit mir. Wenn es daran kommt und ich merke, okay, jetzt geht es echt darum, eine Entscheidung zu treffen. Jetzt geht es darum, wirklich zu wissen, wo will ich denn hin? Und gleichzeitig heißt darin jubelt ihr, weil ihr euer Herz festgemacht habt an der Errettung. die da ist an der herrlichen Verheißung, an dem unverwelklichen Erbe, weil da euer Herz drauf ausgerichtet ist. Deswegen könnt ihr jubeln, selbst in Zeiten, wo Chaos ist, selbst wo Haufen Stimmen euch rufen in verschiedenste Richtungen und ihr hört trotzdem noch die Stimme von Jesus und bleibt da dran. Und freut euch darüber, dass da was Herrliches, was Gutes für euch vorbereitet ist. Da heißt es weiter, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes. Ja, mal Gold ist eigentlich so eins der unvergänglichsten Elemente, die wir hier auf der Welt haben. Und gehört auch mit zu den wertvollsten Dingen hier auf der Welt. Aber im Vergleich zu dem Glauben, der durchhält, der dranbleibt, wird es als nichts beschrieben. Das Gold vergeht. Das Unvergängliche auf der Welt vergeht auch und bleibt weg und interessiert irgendwann niemanden mehr. Aber der Glaube, der bereitet einen Weg vor in die Ewigkeit rein. Der ist so viel wertvoller. Der Glaube, der hält dich auf dem Weg, der zum Leben führt. Und dass doch Feuer erprobt wird, also das Gold, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Hier die Bewährung, wenn du am Glauben dranbleibst und dein Leben lebst in Glauben, aus Glauben raus, dann hier zu Lob und Herrlichkeit und Ehre. Lob, Herrlichkeit und Ehre wirst du bekommen von Jesus am Ende von deinem Leben, weil er sagt so, gut so. Du hast hier in ein paar Jahren hast du mein Herz an mich gehängt und du wirst eine Ewigkeit leben, geehrt von mir. Hier geht es weiter über Jesus, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Hier ist wieder der Jubel, die Freude an Jesus, die Freude an dem, was er getan hat. Die Liebe zu ihm, das ein Herzensding, das da entstehen soll, das da Gott schaffen will. Und ich glaube, das funktioniert. Ich weiß, dass es funktioniert, weil immer da, wenn ich mein Herz aufmache und wirklich davon esse, von den Worten, das an mich rankommen lasse und da drin studiere, das zu meinem Herzen reden lasse, genau dann merke ich auch, dass es passiert, dass meine Liebe zunimmt zu Jesus, dass meine Freude zunimmt an dem, was er schenkt. Und da, wenn es irgendwie so wieder mal so ein Nebending wird, so irgendwie die Zeit mit Gott ist, irgendwie wird so abgehakt und liest man halt ein bisschen was, dann ist auch ziemlich wenig von der Freude da. Dann ist ziemlich wenig Jubel da. Dann ist das halt irgendwie so, läuft so vor sich hin. Aber das ist nicht das, was Jesus will, dass wir so ein irgendwie Leben mit ihm und zäh vor uns hin und in Trauer leben, sondern will wirklich ein Leben uns geben in Freude, in Hoffnung, in Zuversicht. Jetzt überspringe ich mal hier ein paar Verse, wo es darum geht, dass es schon lange vorher angekündigt war durch Propheten, die Rettung durch Jesus. Und dass selbst Engel da Interesse haben reinzuschauen, dass selbst Engel das spannend finden, was Gott da mit uns vorhat, was Gott uns von unglaubliches Geschenk macht. Und dann geht es in 13 weiter. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Ich finde den Vers genial. Das ist vielleicht erstmal unverständlich. Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, was in aller Welt das heißen soll. Aber das ist aus einer Zeit, wo die Leute so lange Kleider anhatten. So. Die hingen so bis ziemlich zum Boden runter. Da konnten schlecht drin laufen. Und deswegen, wenn sich jemand umgürtet hat, wenn irgendjemand irgendwo hinlaufen wollte oder was auch immer er arbeiten wollte, Er hat seine Klamotten hochgenommen und hat einen Gürtel drum gemacht und hat es so oben gehalten, damit er ein bisschen Beinfreiheit hat, damit er sich bewegen kann. Damit er das tun kann, was er tun will und sich nicht in seinen Klamotten verheddert und hinfällt. Und genau das fordert er hier auf. Deshalb heißt es hier, deshalb, weil wir so eine geniale Hoffnung haben, deshalb soll man unsere Gesinnung umgürten. Gesinnung, das meinst du, das Denken, die Ausrichtung, die ich habe. Was ist mir wichtig, was ist mir weniger wichtig? Und das soll umgürtet sein, also das soll bereit sein, ein Ziel zu verfolgen. Bereit sein, was anzupacken. Und sollen aus dem Couch-Modus aufstehen, wo alles so beliebig ist und die Gedanken in jede Richtung hin verwirrt sind, die sollen umgürtet sein, die sollen ausgerichtet sein auf was? Auf den Lebensweg mit Jesus, auf das zu sehen, was ist wirklich wichtig. Und aus den zwei Elementen hier, das die finden wir auch in den Zen-Schreiben immer wieder. Dass wir einmal hingewiesen werden auf die Hoffnung, die bereit liegt. Klaus hat darüber gepredigt, was da uns alles Versprechen gegeben sind, was da von der Hoffnung uns gemacht wird mit. Und gleichzeitig heißt es, hey, richtet euren Sinn, euer Gedanken schon jetzt auf das aus, was ewig bleibt. Hier umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Haltet es mal wegen beieinander und lasst euch nicht von allem Schrott ablenken, in jede Richtung hin. Sondern guckt mal, dass euer Verstand arbeitsfähig bleibt. Medien sind ein hervorragendes Werkzeug, dein Gehirn in sinnlosen Brei zu verwandeln, damit dem nichts anfangen kann. Und wo du keine Gedanken in irgendeine vernünftige Richtung gelenkt kriegst, weil alles beliebig wird und alles schwimmt und alles... Das ist super ausgedacht, die Sachen. Ich predige eigentlich ungern und sage ungern immer wieder was gegen Medien, aber ich sehe das als eines von größten Problemen unserer Zeit. Die unsägliche Ablenkung, die uns unfähig macht, zu denken überhaupt in einer vernünftigen Art und Weise, die uns unfähig macht, eine Richtung einzuschlagen, die totale Verwirrung stiftet. Ich hatte es über die letzten Jahre schon stark reduziert mit Medien, aber erst in der letzten Zeit habe ich gemerkt, wie viel besser es wird, wenn es noch weniger wird. Wenn ich schon oft manchmal den ganzen Tag nicht weiß, wo mein Handy überhaupt liegt und ich einfach das anpacken kann, das tun kann, was vor mir liegt, was mir vor den Füßen liegt. Ich habe viel mehr Spaß an dem, was ich tue. Ich habe viel mehr Ausdauer, an was dran zu bleiben, das vielleicht mal ein bisschen zäh ist. Und genauso die Beziehung mit Gott, es ist viel mehr Raum dafür da, wenn er nicht belegt ist durch anderes. Und so kann auch Hunger entstehen. Der Mensch ist hungrig von sich aus, von Natur aus. Der Mensch hat Hunger. Du willst was aufnehmen, du willst was sehen, du willst was genießen. Wir sind von Natur aus hungrig. Aber wenn der Hunger schon an allem möglichen Wertlosen gestillt ist, dann hast du keinen Hunger mehr auf Gutes. Wenn du dich schon am Mülleimer satt gegessen hast, dann kannst du im schönsten Buffet nichts mehr anfangen. Und das war doch ganz einfach eigentlich hier. Das war einfach nur eine Bibelstelle und einfach ein bisschen drüber nachgedacht, ein bisschen studiert. Da war doch nichts Kompliziertes drin. Aber da ist doch so viel Herrlichkeit, so viel Schönheit drin, die zu entdecken ist. Macht euch doch auf den Weg, wenn ihr das noch nicht seid und sucht euch und guckt. Und manche Stellen sind vielleicht ein bisschen schwieriger als die, wirklich die Herrlichkeit und die Schönheit von Jesus drin zu sehen. Aber wenn ihr ein bisschen grabt, wenn ihr wegen forscht, wenn ihr mal ein Kapitel hinter euch liegen lasst, wo ihr sagt, oh, damit kann man jetzt irgendwie gar nichts anfangen. Das ist okay, das ist kein Problem. Nehmt das Nächste, nehmt das Übernächste. Und wenn ihr irgendwie mit einem Buch gar nicht warm werdet, dann überspringt es halt mal. Ist doch nicht schlimm. Ihr müsst doch, Gott will euch begegnen. Ihr müsst doch nicht irgendeine Pflicht ableisten vor Gott. Dann ist es vielleicht was vor einem Jahr was, das Buch. Und ihr merkt, oh, jetzt plötzlich redet es zu mir. Und währenddem beschäftigst du dich mit was, das an deinem Herz ankommt. Weil du sollst doch satt werden. Du sollst nicht irgendeine Pflicht ausüben da und irgendwas vor Gott ableisten. sondern du sollst Gott begegnen. Das ist sein Ziel mit seinem Wort. Ja, Gott kennt sein Wort, du musst nicht wegen ihm lesen, du musst wegen dir selber lesen. Vater, ich danke dir, dass du so eine Schönheit reingelegt hast in dein Wort. Dass du uns satt machen willst von unserem Innern her. Uns erfüllen willst mit einer Hoffnung. Und unser Auge darauf richten willst, auf was du schon in uns reingelegt hast. Was für eine Herrlichkeit in der Auferstehung von Jesus liegt. Und ja, ich bitte dich, dass so heute ein Tag sein kann, wo wir einfach ein bisschen mehr davon an unser Herz ranlassen und uns einfach zumindest ein bisschen mehr freuen daran, wie gut du zu uns bist. Und ich danke dir, dass du es so unfassbar gut meinst, dass das, was du schenkst, so viel größer ist, als wir uns das vorstellen können. Und ich danke dir, dass du uns unvergleichlich liebst. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der hier im Raum ist, dass er näher an dein Herz rankommen kann und in der Rettung drin stehen kann, die für alle Zeit gilt und eine Hoffnung im Herz haben darf, die durch nichts erschüttert werden kann. Du bist gut, Gott. Ich danke dir. Amen.